So, dann wollen wir im Schweiße unseres Angesichtes wie Adam unser Brot essen. Auch wenn wir nicht unter dem Fluch stehen, sondern hoffentlich unter dem Segen. Das Buch Prediger heißt ja eigentlich gar nicht Prediger und hat mit einem Prediger überhaupt nichts zu tun. Sind ja vielleicht einige Hebräer unter uns, da habe ich es mal hergeschrieben, Kohelet, der Name kommt 7-mal in diesem Büchlein vor. Die Wortstämme heißen Kol, die Stimme, und Kahal, die Versammlung. Und das ist dann ausgerechnet noch ein Weib. Die zur Versammlung Rufende, aber keine Pastorin, sondern Chokma, die zur Versammlung rufende Weisheit Gottes, deren Stimme Salomo ist. Er ist nur die Stimme, nur der Vermittler. Wunderbar. Ach, jetzt könnte ich Ihnen was erzählen über die Buchstaben von Kohelet und über die Zahlwerte, aber das will ich mir sparen, denn ich brauche doch eine Menge Zeit. Also, die zur Versammlung rufende Gottesweisheit. Dieses Büchlein hat 222 Verse, so wie der Erstling einen Zahlwert 222 hat. Und 222 ist 6 mal 37. Der Theologieprofessor Fischer, habt acht, ein Theologieprofessor, hat sich mit Zahlensymbolik beschäftigt und hat gesagt, die 37, das ist die Ausdehnung in alle Richtungen. Ja, das kennen wir von der Gottesliebe, von ihrer Höhe, Breite, Länge und Tiefe. Weshalb ja auch die allermeisten Christusnamen diesen Faktor 37 haben. Aber es hat sich noch etwas in alle Richtungen dieser Welt ausgebreitet, nämlich die allgemeine Sinnlosigkeit des von Gott dahingegebenen Menschen, der da tot in Sünden und Übertretungen ist, seit dem Falle Adams. Und deshalb kommt in diesem Büchlein ein Wort immer wieder vor, Eitelkeit oder Eitel, nämlich 37 Mal. So wie auch der Name Adam mit der Bedeutung Vergänglichkeit, Nichtigkeit, Hauch, einer, den man nur anblasen braucht, da fällt er schon um, den Zahlwert 37 hat. Eitelkeit, Eitel, ausgebreitet in die ganze Welt. Und nun kann ich es nicht sparen, dass wir hineinschauen in das Büchlein und dann hin und wieder doch auch etwas lesen. Zunächst einmal Kapitel 1 ab Vers 2. Eitelkeit der Eitelkeiten oder Sinnlosigkeit der Sinnlosigkeiten, spricht Kohelet. Na, meinetwegen spricht der Prediger oder spricht die Gottesweisheit über dem gefallenen Adam aus. Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist Eitelkeit. Alles ist sinnlos. Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, oder welchen Gewinn hat Adam bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Eine Generation geht und eine neue Generation kommt, aber die Erde besteht ewiglich oder äonisch. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter, und sie eilt ihrem Orte zu, wo sie aufgeht. Also ein ewiger Kreislauf, scheinbar ewig. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er, und zu seinen Kreisläufen kehrt er zurück, der Wind. Vielleicht haben Sie einmal eine Weltkarte gesehen, mit den Meeresströmungen, die werden dann auch noch erwähnt, und mit den großen Windströmen, etwa Monsun und andere, die dort aufgezeichnet sind. Und von diesen scheinbar ewigen Kreisläufen spricht der Prediger. Alle Flüsse gehen in das Meer, und das Meer wird nicht voll. An den Ort, wohin diese Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Das ist nicht schwer, das kann man schon im dritten Schuljahr den Kindern beibringen, der Kreislauf des Wassers. Wie die Grundwasserquellen sich zu Bächen ergießen, die Bäche zu Flüssen, die Flüsse zu Strömen, die Ströme in die Meere fließen und die Sonne dann das Wasser aus den Meeren heraussaugt und wie sich unter bestimmten elektromagnetischen Bedingungen Wolken bilden, ein großes Geheimnis, die dann wieder abregnen und dann fängt der ganze Zauber wieder von vorne an. Und die Kinder hatten da immer eine Menge Spaß dran. Alle Dinge mühen sich ab. Niemand vermag sie auszusprechen. Das Auge wird des Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören. Das, was gewesen, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen ist, ist das, was in Zukunft geschehen wird. Ewig unveränderliche Weltgeschichte, scheinbar. Ich darf hinzufügen, das, was dann das Neue Testament bezeugt, dass wenn Gott eingreift in die Weltgeschichte und die Weltgeschichte umgestaltet zur Heilsgeschichte, dass dann wirklich etwas Neues geschieht auf Erden. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist Neues geworden, das dürfen wir ja bekennen. Aber der Prediger, der hat ja zunächst einmal die irdischen Dinge unter dem Auge. Und deshalb sagt er, und es ist gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem man sagt, siehe, das ist neu? Längst ist es gewesen in den Zeitaltern, die vor uns gewesen sind. Da ist kein Andenken an die früheren und für die Nachfolgenden, die sein werden, für sie wird es auch kein Andenken bei denen geben, welche später kommen werden. Also ein Kreislauf. Dazu habe ich bei einem älteren Ausleger folgendes Zitat gefunden. Im beständigen Wechsel der Menschengeschlechter sowie im steten Kreislauf der Sonne, der Jahreszeiten, der Lebensalter, des Windes und der Wasser herrscht ein ewiges, ermüdendes Einerlei. Ebenso aber auch in der Geschichte der Menschheit. Eine rastlose Flucht in endlosem Kreislauf sich jagender und drängender Ereignisse, die doch alle nicht Befriedigung, weder für Auge und Ohr, geschweige denn für das Herz bringen. Aber wir müssen immer den Scheinwerfer aufblenden auf das neue Heilsgeschehen in Christo Jesu im neuen Bund, wo dann diese scheinbar ewigen Gesetze der Eitelkeit, der Vergänglichkeit und der Sinnlosigkeit durchbrochen werden. Und dann noch Kapitel 2, Vers 17. Da kann der Prediger sagen, da hasste ich das Leben. Denn das Tun, welches unter der Sonne geschieht, missfiel mir. Denn alles ist Eitelkeit und so, als ob man den Wind fangen wollte. Ein Haschen nach Wind. Nun müssen wir wissen, dass der Prediger die Dinge unter der Sonne betrachtet. 29 Mal kommt dieser Ausdruck im Büchlein vor. Er ist also prägend für seine Aussagen. Und dann dreimal noch unter dem Himmel, unter der Sonne, unter dem Himmel. Und jedes Mal, wenn er etwas von der Sinnlosigkeit und Vergänglichkeit unseres Daseins bezeugt, tut er das in der Ich-Form. Und mit der Bezeichnung unter der Sonne. In jungen Jahren, da habe ich mir ja gewünscht, Er hätte auch einmal etwas gesagt über der Sonne, von dem, was droben ist, von dem Paulus sagt, richtet alle eure Sinnen und Gedanken auf das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Aber das tut er auch hier und da. Achten Sie einmal zu Hause beim Bibelstudium, und ich hoffe, Sie anzuregen, die Dinge näher zu betrachten, auch vielleicht mit einem Tonband. Jedes Mal dann, wenn er nicht ich sagt, sondern du, dann bezeugt er Dinge göttlichen Ursprungs, Dinge, die über der Sonne sind. Ein kurzes Beispiel, Kapitel 5, Vers 1, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst. Da bringt er schöne, kostbare Gedanken, und das werden wir heute Abend noch sehen, wenn wir die Lichter im Buche Kohelet miteinander uns vors Auge stehlen wollen. Ich habe in jungen Jahren einmal ein Gedicht darüber geschrieben, das möchte ich Ihnen doch vorlesen. Unter der Sonne ist alles vergebens, was nicht dem Schöpfer der Welten geweiht. Wunder des Geistes und Wonnen des Lebens wären nur kurz in dem Sturmlauf der Zeit. Höhen des Glückes und Tiefen der Sünde, Lichter des Tages und Schauer der Nacht, gleichen dem Haschen nach Blättern im Winde, Bergen des Todes erschreckende Macht. Weltreiche, die in der Vorzeit erstanden, wurden vernichtet und schwanden dahin. Hirne und Herzen sie suchten und fanden doch nicht des Lebens verborgenen Sinn. Weltweise forschten in Höhen und Tiefen und sahen dennoch kein leuchtendes Ziel. Völker versanken ins Grab und entschliefen. Ist unser Sein nur ein zielloses Spiel? Nur wer die Christuserlösung gefunden, hat das Geheimnis des Lebens erkannt. Kelche des Leides und dunkle Stunden nimmt er nun segnend aus göttlicher Hand. Seid ihr, was vordem die Seele beschwerte, ganz in das Licht seines Wortes gestellt, sind ihm die Wesen und Güter der Erde Wegweiser Gottes zur oberen Welt. Gott hat das Wort der Verheißung beschworen, einst enden Finsternis, Sünde und Nacht. Wer aus dem göttlichen Geiste geboren, glaubt dem, was er vor Äonen bedacht. Siehst du, o Herz, schon den Sinn deines Lebens, oder zerstörst du dich selbst im Gericht? Suche nicht unter der Sonne, vergebens, über der Sonne ist Leben und Licht. Und so gibt es eine irdische Weisheit, die alles betrachtet, was unter der Sonne ist, von der Prediger in Kapitel 1, Vers 18 sagt, denn bei viel Weisheit ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt seinen Kummer. Das ist unter der Sonne. Ein kleines Beispiel. Ein dummer Mensch, der von nichts etwas weiß, geht getrost ins Krankenhaus und lässt sich operieren. Aber je mehr man weiß von diesen Burschen im weißen Kittel und von dem, was in Krankenhäusern passiert, und je mehr man weiß auch von den Krankheiten, die uns bedrohen, umso ängstlicher wird man. Also da ist viel Kummer und Verdruss. Aber er kennt auch die göttliche Weisheit und kann dann sagen, die Weisheit zeugt ins Leben an einer anderen Stelle. Und so hat er beides im Auge, das Sichtbare unter der Sonne und die unsichtbaren Welten und Wirklichkeiten Gottes über der Sonne. Es ist wunderbar, wenn man das einmal so betrachtet und in diesem Lichte dann den Prediger studiert. Ich habe es circa 10 Tage lang getan. Und daraus ist das dann entstanden. Aber der Apostel Paulus hat etwas von diesem Büchlein gewusst. er der große Rabbiner Israels und der Apostel Jesu Christi. Er hat sogar das Wort Eitelkeit, Sinnlosigkeit aufgegriffen in Römer 8, ab Vers 19. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit, der Eitelkeit oder der Sinnlosigkeit unterworfen. Nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Höre noch Karl Geyer, nur einer kann auf Hoffnung unterwerfen, und das ist der lebendige Gott. Aber das ist auch wahr, die ganze Schöpfung ist mit dieser grauen Decke der Sinnlosigkeit und Eitelkeit eingehüllt. Sie ist der Nichtigkeit und Eitelkeit unterworfen. Und diese Hoffnung besteht darin, dass auch sie selbst, die Schöpfung, freigemacht werden wird von der Sklaverei des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber auch sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben. Und jetzt wollen wir einmal hineinsehen und das, was der Prediger beklagt unter der Sonne, ein wenig näher betrachten. Er berichtet von dem Mühsal des Alltagstrottes. Er versinkt in Resignation und sieht alles grau in grau. Es gibt ja auch Gotteskinder, die alles nur grau in grau sehen. Vielleicht, weil sie unter der Krankheit der Depression leiden. Er versinkt oft in einem hoffnungslosen Pessimismus, weil er nämlich ein Rollenspiel spielt im Auftrag der göttlichen Weisheit, nämlich den gefallenen Adam, der gebunden ist in Elend und Eisen und der dem Tod und der Vergänglichkeit unterworfen ist. Der hebt die Frage nach der Gerechtigkeit. Ja, oftmals schildert er sogar den Lebensüberdruss und die Verzweiflung des gefallenen Adam, des gefallenen Menschen. Und das sind wir ja schließlich auch, bis wir dann in Christus die Erlösung finden. Prediger 2, Vers 17 noch einmal, da hasste ich das Leben. Oh, was ist das doch für ein Wort. Aber vielleicht haben Sie das auch schon einmal getan. In Minuten oder in bangen, schweren Stunden Ihres Lebens. Denn das Tun, welches unter der Sonne geschieht, hat mir ganz und gar missfallen. Denn alles ist sinnlos und ein Haschen nach Wind ist Windfängerei. Kapitel 6, Vers 3 bis 6. Wenn einer 100 Söhne zeugte und viele Jahre lebte und der Tage seiner Jahre wären viele, und seine Seele sättigte sich nicht an Gutem, und auch würde ihm kein Begräbnis zuteil, so sage ich, eine Gefehlgeburt ist besser daran, denn er. Denn in Nichtigkeit kommt sie, und in Finsternis geht sie dahin. Und mit Finsternis wird ihr Name bedeckt. Auch hat sie die Sonne nicht gesehen, noch gekannt. Dieser hat mehr Ruhe als jener. Und wenn er auch 2000 Jahre gelebt hätte und Gutes nicht gesehen hätte, geht nicht alles an ein und denselben Ort? Nun, da würde der Apostel Paulus sagen, weil er eine weitergehende Offenbarung erhalten hat, ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Und das ist dann ein anderer Ort. Und Kapitel 9, Vers 3 bis 6. Das ist ein Übel in allem, was unter der Sonne geschieht, dass einerlei Geschick allen zuteil wird. Und auch ist das Herz der Menschenkinder voll Bosheit und Narrheit ist in ihrem Herzen während ihres Lebens. Und danach geht's zu den Toten. Denn für einen jeden, der all den Lebenden zugesellt wird, gibt es Hoffnung. Denn selbst ein lebendiger Hund ist besser daran als ein toter Löwe. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Die Toten aber wissen gar nichts und sie haben keinen Lohn mehr, denn ihr Gedächtnis ist vergessen. Sowohl ihre Liebe als auch ihr Hass und ihr Eifern sind längst verschwunden und sie haben ewiglich kein Teil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Äonisch. Denn für alle gibt es eine Auferstehung, auch für die Ungerechten. Das ist nun das, was das Wort Gottes in einer weiteren Offenbarung sagt. Ja, dazu gehört nun auch das Schwanken unseres Herzens, unter dem wir so vieles zu leiden haben, auch wir Frommen. Die Gefühle unseres Herzens, die bald ins Bodenlose versinken und bald wieder in schwindelnde Höhe gehen, wo wir himmelhoch jauchzen und manchmal dann auch wieder zu Tode betrübt sind. 41 Mal kommt in diesem Büchlein unser unruhiges Herz vor. 6-mal allein sagt der Prediger, ich sprach in meinem Herzen. Einige wenige Stellen. Kapitel 8, Vers 11. Das Herz der Söhne Adams ist voll Böses zu tun, voll Bosheit. Kapitel 8, 16. Ich richtete mein Herz darauf, Weisheit zu erkennen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Kapitel 2, 20. Ich begann in meinem Herzen aufzugeben. Kapitel 2, 23. Selbst des Nachts ruht das Herz nicht. Bruder Heller hat einmal gedichtet, ein Menschenherz, es schlägt nicht mehr, wo nahm es nur die Kräfte her, so lange Zeit zu schlagen? Wie konnte es des Lebens Last dies Treiben ohne Ruh und Rast jahrzehntelang ertragen? Ein Menschenherz, es schlägt nicht mehr, wo nahm es nur die Kräfte her, so namenlos zu leiden? Es blutete in Angst und Not, starb täglich neu erlittenen Tod in Schmerz- und Trübsalszeiten. Selbst des Nachts ruht sein Herz nicht. Kapitel 3, 11, ein wunderbares Wort, auf das wir dann noch zu sprechen kommen. Gott hat die Ewigkeit in der Menschen Herz gelegt. Kapitel 5, 20, Gott gewährt uns die Freude unseres Herzens. Ja, das tut er auch. Kapitel 7, 7, Bestechungsgeschenk richtet das Herz zugrunde. Und Kapitel 8, 5, eines weisen Herz kennt Zeit und richterliche Entscheidungen. Das ist nun besonders wichtig, wenn wir uns mit den Gotteszeiten beschäftigen, mit den Zeiten des göttlichen Heilsplans, mit den Äonen und Jahrtausenden. Da brauchen wir diese Weisheit und solche klaren richterlichen Entscheidungen. Nun müssen wir natürlich die Frage nach der Inspiration dieses Büchleins stellen. Und Sie wissen ja, zumindest wenn Sie mein letztes Buch kennen, das Sie oben finden, in grün gewandet, dass ich vorbehaltlos daran glaube, dass das ganze Wort Gottes von der ersten bis zur letzten Seite von Gottes Geist inspiriert ist und durchhaucht ist. Es gab ja Juden, die haben dieses Buch das Buch der Unweisheit genannt. Das ist aber völlig falsch. Wir sahen ja schon, es ist die zur Versammlung rufende Gottesweisheit, die hier spricht und deren Mund Salomo wird und die nun in einem gewissen Rollenspiel steht. Möchte ich Ihnen erklären, was das ist? Sehen Sie, wenn ich ein erstes Schuljahr übernommen habe, habe ich natürlich nicht so geredet wie hier. Nach einem solchen Vortrag hat einmal ein Bruder gesagt, und das will ein Pädagoge gewesen sein. In einem ersten Schuljahr habe ich natürlich die Rolle der Kinder übernommen. Und das war dann in den ersten Wochen bis zu den Herbstferien immer eine schweißtreibende Angelegenheit. Aufs Klo führen und anziehen und die Schuhriemen binden und wenn sie kein Taschentuch hatten, ein Taschentuch organisieren und so weiter und so fort. Und die ersten Kulturtechniken, der Umgang mit Plastiline und mit Bleistift und Linie. Wir haben dann immer drei Kreuze gemacht, wenn die Herbstferien kamen, denn danach wurde es Licht in den Köpfen. Da war dann ein gewaltiger Ruck. Da habe ich auch ein Rollenspiel gespielt. Und so neigt sich die Weisheit Gottes herunter und knüpft an den dahingegebenen Adam nach dem Fall und seine Situation Tod in Sünden und Übertretungen an und stellt zuerst die Diagnose dessen, der dahingegeben ist von Gott. Und der auf dem Schutthaufen seiner Philosophie sitzt. Und erst dann leitet sie ein in die Therapie des gefallenen Menschen. So handelt die Weisheit Gottes. Erst Diagnose, dann Therapie. Das ist auch eine gute Seelsorge, die also handelt. Ich möchte Ihnen eine Denkbrücke bauen. Ich habe in einem Buch aus dem CLV Verlag Bielefeld Folgendes gelesen. Es besteht ein Unterschied zwischen Inspiration und Erleuchtung. Die Inspiration der Schrift, also die Eingebung durch den Heiligen Geist, ist nicht zugleich eine Garantie dafür, dass diejenigen, die darin lesen, sie auch sofort verstehen werden. Dazu ist Erleuchtung des Herzens und des Verstandes notwendig, so wie auch der Herr Jesus es den Emmaus-Jüngern gesagt hat. Wie wir schon sahen, verstanden sogar die Bibelverfasser nicht alles, was sie niederschrieben. Noch nicht einmal die Propheten, die da forschten und suchten, auf welche Zeiten und Zeitpunkte der Geist Christi, der in ihnen wirkte, hindeutete, als sie ihre Schriften niederschrieben und vieles nicht verstanden. Und doch waren ihre Schriften vollkommen von Gott inspiriert. Es gibt wohl verschiedene Stufen der Erleuchtung, nicht aber eine abgestufte Inspiration, also minderwertig und hochwertig. Die Apostel waren mehr erleuchtet als David. Und dieser war wiederum mehr erleuchtet als Salomo, der hier der Kohelet ist, oder Biliam. Aber die Worte, die wir in der Schrift von Hiob, David und Paulus vorfinden, sind alle gleichermaßen inspiriert, gleich göttlich und von gleicher Autorität. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Wort, das wir bedenken sollten. Und wie sind nun wir Christen, wenn wir diese Resignation des Predigers Salomo betrachten? Sind wir Optimisten, die alles in einem rosaroten Licht sehen? Sind wir Utopisten, die sich hier schon ein Wolkenkuckucksheim bauen? Sind wir Pessimisten, die alles grau in grau sehen? Nun, wenn man den Zustand unserer Welt heute sieht, die Dämonisierung unserer Endzeitwelt, den Verfall vieler, vieler, vieler Gemeinden und der gesamten Christenheit, da könnte man schon zum Pessimisten werden. Nein, wir sind Realisten. Hebräer 2. Wir wissen aus Gottes Wort, dass der Vater dem Sohn das All unter die Füße gelegt hat. Wir sehen ihm aber noch nicht das All unter die Füße gelegt, sondern wir sehen Katastrophen aller Enden und Leid und Verderben und fortschreitende Dämonisierung dieser Endzeitwelt. Das sehen wir, aber wir wissen, ihm gehört das All. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Wir sehen aber Jesus, der um des Todesleidens willen ein wenig niedriger gemacht wurde als die Engel und durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Hebräer 2, 8 bis 9. Und dann dürfen wir uns auch des Lebens freuen, so wie der Prediger sagt in Kapitel 3, Vers 11a, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Oder in Kapitel 5, Vers 19 bis 20, auch ist für jeden Menschen, welchem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, eben dieses ein Geschenk Gottes. Jawohl, wir dürfen uns des Lebens freuen. Wir brauchen nicht Scheinheilige zu sein, die immer nur mit einer Leichenbittermiene durch die Weltgeschichte laufen, sondern wir sollten lieber einen Heiligenschein haben. Denken wir an all die wunderbaren Lieder, geh aus mein Herz und suche Freud in dieser schönen Sommerszeit an deines Gottes Gaben. Lesen Sie heute noch einmal dieses Lied von Paul Gerhardt mit allen seinen Strophen. Da kann man nur froh werden, das hat ein Mann gedichtet, dem fast das ganze Dorf und die ganze Familie an der Pest gestorben ist. Oder das andere Lied, freut euch der schönen Erde, denn sie ist der Freude wert. Oder was wir dann noch singen werden, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Dieses Lied, das die Schöpfung Gottes bewundert. Ich habe kürzlich in der Zeitschrift der Bekenntnisbewegung Folgendes gelesen. Freude an der Heiligen Schrift in der Liebe zu Gott löst oft lauten Jubel aus. Das kann man nachweisen. Das lässt sich zum Beispiel an Martin Luther verdeutlichen. Aus seiner ganzen Lebensweise erklingt dieser Jubel und diese Freude, trotz aller Bedrängnisse und Ängste, die doch der Bann des Papstes, die Reichsacht des Kaisers und viele harte Kämpfe mit seinen Gegnern sein Leben hätten bestimmen müssen. Nein, sein Leben ist bestimmt von der Freude an Gott, die das Leben der Heiligen Gottes bestimmt. In einer fröhlichen Klageschrift verteidigt er die Vögel gegen seinen Diener Wolfgang Sieberger, der Finken fängt. Luther trinkt gern Wittenbergisch Bier, das seine Frau Käthe selbst braut. Na, das Bier, das möchte ich Ihnen nicht empfehlen, aber das zweite Jahr von seiner Frau Käthe, sagt er, die er mehr liebt als die ganze Republik Venedig. Darf das ein Christenmann seine Frau lieben? Er verspottet auf fröhliche Weise seinen besten Freund Philipp Melanchthon, der sich aufgrund eines Horoskopes gefürchtet hat, er müsse in einem nördlichen Gewässer ertrinken. Luther war ein fröhlicher Mensch. Und warum? Weil sein ganzes Leben in Freud und auch im Leid um eine blitzende Achse schwingt. Und die wird deutlich sowohl beim Tod seines geliebten Töchterchens Lenchen, als auch im Brief an sein Sohn Hänschen. Diese Achse heißt Jesus Christus. Bei ihm heißt es, wenn Christus nicht lebte, möchte ich nicht eine Stunde gelebt haben. Das ist der Wendepunkt, der uns aus dem Trübsinn unter der Sonne heraushebt und uns in die Wirklichkeit Gottes über der Sonne hineinstellt. Als dem damaligen Leiter des CVJM Westbundes Johannes Busch die Frau gestorben war, hat er seine 5 Söhne ans Grab versammelt. Die spielten alle Posaune und Trompete, Althorn. Und dann haben sie unter Tränen gespielt: In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesus Christ. Ich könnte das nicht. Und das ist die Freude der Heiligen. Nun noch einmal zu dem Schlüssel. Zu dem Schlüssel des ganzen Buches, damit wir es recht verstehen. In diesem Büchlein kommt 46 Mal der Name Adam vor, Mensch. Das ist ungewöhnlich, denn sonst gebraucht die Heilige Schrift auch andere Wörter für Mann oder Mensch. Ich oder Gibor, der Heldenhafte, oder Enosch, der Vergängliche. 46 Mal. Nebenbei gesagt, im Neuen Testament hat das Wort Adam den Zahlwert 46. Und Adam, der Mensch, auch Sie und ich, hat 46 Chromosomen. Nur er, sonst kein Tier. Und von ihm heißt es in Prediger 6, Vers 10, was entsteht, schon längst war sein Name genannt. Und es ist bekannt, es ist Gott bewusst, was Adam sein wird. Und er vermag nicht mit dem zu rechten, der stärker ist als er. Und Kapitel 3, Vers 16 bis 22. Und ferner habe ich unter der Sonne gesehen, an der Stätte des Rechtes, da war die Gesetzlosigkeit, und an der Stätte der Gerechtigkeit, da war die Gesetzlosigkeit. Denken wir nur an Satan und all sein Finsternis her in den Himmelswelten. Ich sprach in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten und den Gesetzlosen richten, denn er hat eine Zeit gesetzt für jedes Vornehmen und für jedes Werk. Und ich sprach in meinem Herzen, wegen der Menschenkinder geschieht es, und nun nach dem Grundtext, damit Gott sie prüfe und damit sie sehen, dass sie auf sich gestellt Tiere sind, dass sie losgelöst von dem lebendigen Gott in ihrer emanzipierten Situation tot in Sünden und Übertretungen dem Tiere gleichen. Und das ist wirklich so. Wie die Tiere haben wir Hunger und Durst, haben wir einen Sexualtrieb. Mit den höheren Säugetieren haben wir die inneren Organe, ja sogar das Knochengerüst gemeinsam, haben wir den Trieb, unser Leben zu verteidigen, den Kampf ums Leben, haben wir gemeinsam das Sterben, losgelöst von Gott. So wie Römer 1 sagt, Gott hat die Nationen dahingegeben, ihre eigenen Wege gehen lassen und sie verfallen lassen nach dem Geiste, nach der Seele und nach dem Leibe. Römer 1, 24, 26 und 28. Das ist der emanzipierte Adam, losgelöst von Gott, dem Tiere gleich. Und was für Bestien gibt es unter den Menschenkindern? Denn was das Geschick der Menschenkinder und das Geschick der Tiere anbetrifft, so haben sie einerlei Geschick, Wie diese sterben, so sterben jene, und einen Lebensodem haben sie alle. Und da ist kein Vorzug des Menschen vor den Tieren in dieser Beziehung des gemeinsamen Sterbens. Denn alles ist Eitelkeit. Alles geht an einen Ort. Alles ist aus dem Staube geworden. Alles kehrt zum Staube zurück. Wer weiß von dem Odem der Menschenkinder, ob er aufwärts fährt, und von dem Odem der Tiere, ob er niederwärts zur Erde hinabfährt? Wer dieses weiß, der soll einmal die Hand heben. Nun, wir wissen es alle. Mit Paulus, mit dem Neuen Testament, geleitet vom Heiligen Geist und von seiner Weisheit und von der weiterführenden Offenbarung der Schriften. Wir werden bei ihm sein, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Aber von dem emanzipierten Menschen gilt diese Unwissenheit. Das ist die Diagnose, die der Heilige Geist in seiner Weisheit stellt, indem er sich herabbegibt zu dem Nullpunkt des gefallenen Adam und ihn dort aufgreift, um ihn nach und nach weiterzuführen. Ich habe in einem älteren Kommentar unter der Überschrift "Auf dem Schutthaufen menschlicher Philosophie" Folgendes gelesen. Soll das Dunkel der Erde sich lichten, so muss ein neuer Bund aufgerichtet werden, in dem die himmlische Liebe, welche zugleich die himmlische Weisheit ist, in die Menschheit eintritt und Sünde, Tod und Hades überwindet und den Schwerpunkt menschlichen Daseins aus dem Diesseits ins Jenseits verlegt, unter der Sonne, über der Sonne. In diese neue Zeit weist der Finger der Prophetie. Und Adam auf seinem Schutthaufen beweist, wie Not es tut, dass nun bald der Himmel über der Erde sich öffne. So führt die Weisheit Gottes den Menschen Schritt für Schritt weiter, wie sein guter Seelsorger auch tut. Nun schauen wir hinein in Kapitel 3, 10 bis 11. Ich habe die Aufgabe gesehen, die Gott den Söhnen Adams gegeben hat, sich damit zu befassen oder sich damit abzuplagen. Bruder Bader übersetzt, um in ihm gedemütigt zu werden. Das All hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Ja, das ist wahr. Auch wenn wir unseren blauen Planeten, diese schöne Erde betrachten, die Gott in ein wunderbares, fein ausbalanciertes Verhältnis gestellt hat, sodass einerseits Wasser vorhanden ist und Luft, dass die Erde in einem genauen Abstand zur Sonne steht und nicht verbrennt, aber auch nicht zu einem toten Eisklumpen wird, zu einer Trümmerwüste. Was sind das doch für tausendfältige Zusammenhänge, die der Schöpfer hineingelegt hat in seine Schöpfung, auch in das Weltenall. Das All hat er schön gemacht zu seiner Zeit, sonderlich, wenn wir an die Urzeit denken, da die ursprüngliche Schöpfung noch nicht in den Fall und in die Sünde Satans hineingerissen worden ist. Und nun kommt die schöne Aussage, auch hat er die Ewigkeit, das Ewige, in ihr Herz gelegt. Das ist der Grund dafür, dass die allermeisten Menschen, die jemals gelebt haben, die leben und die leben werden, nicht loskommen von der Gottesfrage. Noch nicht einmal die Atheisten. Und dass sie suchen nach einem Gott und dass es Religionen in dieser Welt gibt. So wie es einmal der Kirchenvater Augustin gesagt hat, unser Herz ist unruhig in uns, bis dass es ruht in dir, o Gott. Und so wie es uns Hebräer 4 sagt, dass wir eingehen können und dürfen in die Ruhe Gottes, geleitet vom Heiligen Geist, der da nach der ungeheuren Kräfteexpansion der Schöpfung ruhte von seinen Werken und der seither, weil er all sein Werk abgegeben hat an den Mittler Jesus Christus, der glückselige Gott ist. Die Ruhe Gottes. Das All hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Adam, der Mensch, das Werk, das Gott erschaffen hat, nicht von Urbeginn bis zur Vollendung völlig zu erfassen vermag. Der Urbeginn Rosch, das Haupt, da wissen wir, wer das ist. Und Sof, die Vollendung der Welt, Jesus Christus, Alpha und Omega des ganzen göttlichen Heilsplans von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und da verstehen wir es, dass der Adam in seiner irdischen Weisheit das nicht verstehen kann und dass er den Heilsplan Gottes nicht von Urbeginn bis zur Vollendung zu überschauen und zu erfassen vermag. Aber was dem gefallenen Adam verschlossen ist, das hat Gott denen zubereitet, die ihn lieben und die Schritt für Schritt in die ganze Gottesweisheit aus seines wunderbaren Erlösungsplanes hineingeführt werden. Und dann Kapitel 7, Vers 27. Allein dies, siehe, fand ich heraus, spricht der Prediger, spricht Kohelet, indem ich eines zum anderen fügte, um ein richtiges Denkergebnis zu finden. Dazu möchte ich Sie auffordern, und das tue ich auch in meinem Büchlein über die Inspiration der Schrift, dass wir wie bei einem Mosaik Steinchen an Steinchen aneinander fügen aus der göttlichen Offenbarung, denn wir erkennen Stückweise, bis sich dann endlich das volle, wunderbare Bild mehr und mehr erschließt. Wir sollen ja Gott lieben, aus ganzem Verständnis oder, wie es eigentlich heißt, aus ganzer Zusammenschau der ganzen Offenbarung Gottes im Alten und im Neuen Bund. Und wenn wir in dieser Weise eines zum anderen fügen, wie es uns Jesus und seine Apostel gelehrt haben, dann werden wir auch ein richtiges Denkergebnis finden. Aber nur so. Und das steht schon hier in Kapitel 7, 27. Und in Vers 29, allein siehe, dieses fand ich heraus, spricht, Vers 29. Allein siehe, dieses habe ich herausgefunden, dass Gott den Adam, den Menschen, aufrecht oder aufrichtig geschaffen hat. Sie aber suchten viele Konstruktionen oder viele Berechnungen. Das ist nun die Todesphilosophie des gefallenen Adam, die sich in Kritik, in Zynismus, im Niederreißen alles Positiven erschöpft und in den Nihilismus hineinführt. Sie suchten viele Konstruktionen, viele Berechnungen. Der lebendige Gott bewahre uns davor, dass wir beim Studium und bei der Verkündigung des Wortes Gottes einen ebensolchen Verfall haben, dass wir etwas abtun vom Worte Gottes oder dass wir etwas hinzufügen. Gleichermaßen die große Gefahr. Sie suchten viele Konstruktionen, wo wir dann allerlei Ideologien aufbauen. Das hätte der Apostel Paulus auch gekonnt. Er hätte ein berühmter Rabbi Israels werden können, größer als Gamaliel. Er hätte ein berühmter Philosoph Griechenlands werden können, ganz gewiss dieser große Denker. aber er hat alle Gedanken, die sich erheben wollten, gegenüber der Höhe der Erkenntnis Gottes in Kriegsgefangenschaft geführt, unter den Gehorsam des Christus. Und da gehören sie hin. Und so wollen wir in aller Treue am Worte Gottes bleiben, denn Gott hat auch uns, die wir dem Adam gleichen, gerade geschaffen, aufrecht geschaffen. Das ist der ursprüngliche Adel des Menschen, in dessen Herz Gott die Ewigkeit hineingelegt hat. Dies greift einmal Paulus in einem der Timotheusbriefe auf, indem er seinem Mitarbeiter Timotheus ermahnt, Auge in Auge mit Gott. Er möge das Gebot Gottes lauter bewahren und seinen Dienst völlig ausrichten. Gott hat den Adam gerade geschaffen. Und nun noch ein schöner Ausblick. Mir stehen noch 10 Minuten zur Verfügung. Schaffen Sie es noch? Aber der ist wirklich schön. Kapitel 7, Vers 19 bis 22. Wir haben es gerade schon gelesen, aber da lese ich jetzt den ausgelassenen Vers mit. Die Weisheit macht den Weisen stärker als 10 Machthaber, die in der Stadt sind. Denn unter den Menschen ist kein Gerechter auf Erden. Keiner. Auch nicht einer, sagt Paulus. Kein Gerechter auf Erden, der Gutes tue und nicht sündige. Auch richte dein Herz nicht auf alle Worte, die man redet, damit du nicht deinem Knecht dir fluchen hörst, denn auf viele Male dein Herz weiß es, hast auch du anderen geflucht. Naja. Aber kein Gerechter auf Erden. Und jetzt Kapitel 7, 26 mit der Auslassung. Siehe, dieses habe ich gefunden, spricht der Prediger, indem ich eines zum anderen fügte, um ein richtiges Denkergebnis zu finden. Was meine Seele fort und fort gesucht und nicht gefunden habe, ist dies. Einen einzigen Mann aus Tausenden habe ich gefunden. Da hat er Glück gehabt. Ich denke, es gibt keinen Gerechten auf Erden. Aber einen hat er gefunden. Denn auch Salomo hatte prophetischen Geist. Aber ein Weib unter diesen allen habe ich nicht gefunden. Kein Wunder. Denken wir an den alten degenerierten Salomo, der sich 1000 Weiber zugelegt hat, 700 Nebenfrauen und 300 Kebsweiber und die meisten aus dem Ausland, die alle ihre heidnischen, dämonischen Götter mitbrachten, denen dann Salomo verfallen ist. Was für eine Tragödie eines Mannes, der zeitweilig der Mund der Weisheit Gottes war. Da wundert es uns nicht, dass er sagt, ein Weib unter diesen allen habe ich nicht gefunden. Aber liebe Brüder, Sie werden es ja mit mir und mit dem Matthias Claudius halten, der seiner Frau zur Silberhochzeit Folgendes gedichtet hat. Ich danke dir mein Wohl, mein Glück in diesem Leben. Ich war wohl klug, dass ich dich fand. Doch ich fand nicht, Gott hat dich mir gegeben, so segnet keine andere Hand. Aber einen Mann hat er gefunden, einen Gerechten, auch wenn es normalerweise keine Gerechten gibt. Und das müssen wir jetzt lesen mit der Lupe des Apostels Paulus. Die werden Sie nicht in einem Tischkasten finden, suchen Sie nicht. Die werden Sie im Galaterbrief finden. Da hat er gesagt, durch dich und durch deinen Samen werden gesegnet werden alle Nationen auf Erden. Gott redet nicht von vielen, sondern wenn wir grammatisch genau hinschauen, von einem Samen Abrahams, und das ist der Messias. Das ist die Lupe des Apostels Paulus. Wir müssen also das Wort Gottes ganz genau lesen. Und die wollen wir hier nehmen. Und da sehen wir auf einmal unter dieser Lupe den einen Gerechten, den einen Mann unter vielen, vielen Tausenden und Millionen, den es auf dieser Erde gegeben hat, den zweiten Adam, Jesus Christus, den Mann Gottes, den Vollmenschen, der die neue Menschheit eröffnet hat, von dem auch Paulus spricht. Und von ihm noch zum Schluss ein wunderbares Zeugnis aus Kapitel 9, Vers 13 bis 17. Auch dieses habe ich als Weisheit unter der Sonne gesehen, und sie kam mir gewaltig vor. Es war eine kleine Stadt, und wenige Männer waren darin. Da darf ich nun kühn einmal sagen, das war die Stadt Jerusalem. Jerusalem. Und wider sie kam ein großer König, und er umzingelte sie und baute große Belagerungswerke wider sie. Nebukadnezar, die erste Vernichtung des ersten Tempels Israels, des Salomonischen Tempels, die Römer, 70 nach Christus, wo wieder der Tempel in Flammen aufging, und demnächst alle arabischen Völker ringsum, die gegen Jerusalem streiten werden, Zacharja 12. Und es fand sich in dieser Stadt ein armer, weiser Mann, der die Stadt durch seine Weisheit retten wollte. Aber kein Mensch gedachte dieses armen Mannes. Jerusalem, Jerusalem, hat Jesus weinend gesagt, wie oft habe ich euch und versammeln wollen wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel. Ihr aber habt nicht gewollt, siehe, euer Haus wird euch Wüste zurückgelassen werden, so lange bis ihr sprecht, Baruch haba beshem Yahweh, gesegnet sei der, der kommt im Namen Jahwes. Kein Mensch gedachte dieses armen Mannes, der dann verworfen wurde von Israel. Da sprach ich, Weisheit ist besser als Kraft, aber die Weisheit des Armen wird verachtet und seine Worte werden nicht gehört bis heute. Bis heute ist die Botschaft vom Kreuz eine Torheit. Worte der Weisen in Ruhe gehört, sind mehr wert als das Geschrei des Herrschers unter den Toren. Und zum Schluss, Kapitel 8, Vers 10. Und alsdann habe ich Gesetzlose gesehen, die begraben wurden und zur Ruhe eingingen. Diejenigen aber, welche recht gehandelt hatten, mussten von der heiligen Stätte wegziehen und wurden in der Stadt vergessen. Bis heute. Und erst wenn dann der Herr eingreift nach Zacharja 12 zugunsten seines Volkes, zugunsten seiner Stadt Jerusalem, der Stadt des großen Königs, und sie errettet, werden sie emporschauen zu ihm, den sie zerstochen haben, und Buße tun. Ach, wie wunderbar ist Gottes Wort, auch in seinen prophetischen Andeutungen. Einen Mann habe ich gefunden, sagt Kohelet. Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Enden, Gottes und Mariensohn, dich will ich lieben, dich will ich ehren, du meiner Seele Freud und Kron. Amen.
Wir wollen dann beten. Herr Jesus, nun danken wir dir, weil wir wissen, du bist groß. Du bist der Herr, du bist das Haupt. Aber wir wissen auch, dass du dich ganz erniedrigtest zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und deshalb hat dich der Vater hoch erhöht und dir einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und heute wissen wir, in dem Namen Jesu wird sich einmal jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass du bist Christus der Herr. Aber wir durften das jetzt schon erfahren und dürfen wissen, in dem Namen Jesu ist Macht, in dem Namen Jesu ist Kraft und dem Namen Jesu ist Sieg. Und dafür wollen wir danken, Herr Jesus, wenn du deinen Geist in uns hineingegeben hast. Und so wollen wir dich anbeten, auch am Ende der Stunde, und dir die Ehre geben, Vater, im Namen Jesu, und dir danken. Amen. Amen.